der Podcast mit dir diese Woche ist sehr schlüpfrig, muss ich sagen. Wir reden über Alkohol, über Drogen, über...
Aber du fängst damit an.
Ich?
Oh. Ja. Hey, oder nicht. Vielleicht. Oder bin ich schuld?
Nee, ich glaube, das ist...
Das ist, weil du die ganze Zeit auf der Messe schon getrunken hast.
Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich. Das ist wie die Silvesterfolgen immer mit Sascha. Da haben wir ja auch schon ein bisschen... sind wir ein bisschen tüdelü, um es mal so auszudrücken. Na gut.
Ja.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt anhört, aber wir zeichnen auf jeden Fall, so wie es mir am liebsten ist, spät abends auf. Und ja, herzlich willkommen zurück bei Vollhorst. Vor zwei Wochen hatten wir Jan Korpers bei uns im Interview, der mir fast das Ohr abgekaut hätte. So viel hat er geredet, aber war auf jeden Fall ja auch interessant, was er alles erzählt hat. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und diese Woche haben wir einen Jockey bei uns am Start. Das kam eher so zufällig, dass wir gesagt haben, ach komm, eigentlich fehlst du mir ja auch noch im Podcast, weil ich ihn am Sonntag in St. Moritz getroffen habe, nach den Rennen, und da hat er natürlich gleich zugesagt, weil wir uns gut verstehen, habe ich mich sehr drüber gefreut, und es ist Patrick Gibson. Hallo und herzlich willkommen, mein Lieber.
Hi Sandy, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich. Sagt man eigentlich Patrick oder Patrick? Ist ja immer die große Frage bei Leuten mit deinem Vornamen, ne?
Ja, mein Papa war Engländer, also eigentlich Patrick, aber ich werde mein Leben lang von 90% der Menschen Patrick genannt, deswegen habe ich mich irgendwie an beides gewöhnt. Mir ist fast schon komisch, wenn mich jemand Patrick nennt, aber eigentlich Patrick.
Eigentlich Patrick. Okay, wir machen einen Deal. Wenn du mich ab sofort Sandy statt Sandy nennst, dann nenne ich dich ab sofort Patrick statt Patrick. Sollen wir das so rum machen?
Ja, okay, damit kann ich mitleben.
Das ist doch sehr gut. Aber dann das ist tatsächlich so. Wir haben uns ja in St. Moritz getroffen. Das ist ja auch so. Ich sage ja immer St. Moritz. Wie jeder Deutsche. Deutsche sagt das, ne?
Ja, ich hab nur mitbekommen, im Stream hast du dich immer beschwert über dich selber, dass du das gesagt hast, hast du Ärger bekommen. Also ich wusste das auch gar nicht.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe am Anfang auch schon gesagt, dass ich dem ganzen Team irgendwie noch ein Schnäpschen ausgeben werde für jedes Mal, oder das haben nämlich genötigt, wenn ich St. Moritz statt St. Moritz sage. Und das hat aber ganz gut geklappt. Das Einzige, was tatsächlich jetzt das neue große Problem ist, wenn ich die Quoten und die Eventualquoten vorlese, dass ich immer aus Versehen Euro sage statt Franken. Das ist, das ist auch echt scheiße, ja. Also es ist ja im Grunde genommen egal. Also die Quote ist ja immer die gleiche, ob du Euro oder Yen oder Hongkong-Dollar wettest, das ist ja wurscht. Klar, wenn einer 2,50...
Ja, aber die fühlen sich wahrscheinlich angegriffen.
Eben, das ist es. Wenn einer 2,50 zu 1 steht, dann kriegst du ja das 2,5-fache. Ist ja wurscht, in welcher Währung. Aber es sind halt leider, oder was heißt leider, es sind Franken und kein Euro. Und das sind so alles Sachen, die ich jetzt irgendwie so nach und nach lernen muss. Aber naja, gut. Aber es hat Spaß gemacht. Das wird deshalb auch nächste Woche eine große St. Moritz-Sonder... Scheiße, siehst du, jetzt habe ich schon wieder gesagt.
Kannst du mir einen Schnaps ausgeben?
Ja, du kriegst jetzt einen Schnaps. Aber du trinkst auch gerade schon was, ne? Glaube ich, Weinchen habe ich
mitbekommen. Ich habe ein Gläschen Wein gemacht.
Ah, sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall wird es eine St. Moritz-Sonderfolge nächste Woche geben mit Sascha von Pferdewetten.de. Den habe ich nämlich eingeladen oder einladen lassen nach St. Moritz. Und wir werden am Samstag, muss ich noch Bundesliga moderieren, und Samstagnacht werden wir dann zusammen nach St. Moritz fahren im Auto und werden dann zusammen den Renntag verbringen, und dann wird es von unseren Erlebnissen eine Sonderfolge geben. So viel erstmal.
Das war cool.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ja, bevor wir jetzt über alles andere sprechen, wie geht's dir denn eigentlich? Du hattest ja keinen so guten Start in diesen White Turf 2026. Es gab ja diesen Zwischenfall. Top Max ist gestürzt, hat es leider dann auch nicht geschafft. Jockeys, soweit ich es gesehen habe, zumindest wieder auf den Beinen gewesen. Pablo Werder geht's gut. Dein Pferd, Snowplayer, dem ging es nach dem Rennen auch gut, so wie ich es mitbekommen habe. Und wie geht's dir denn jetzt so zwei Tage später?
Ja, also eigentlich soweit ganz gut. Ibuprofen und Voltaren sind im Moment meine besten Freunde. Aber außer ein paar Prellungen und Schürfwunden ist eigentlich nichts. Also ist halb so wild.
Ist das härter, wenn man auf Schnee fällt, oder fällt man da gerade weich? Das habe ich immer noch nicht raus. Also beim Skifahren kann ja richtig viel passieren. Aber wie ist das beim Rennreiten?
Ja, es ist ja nicht wirklich Schnee, weil das halt festgepresst ist, ne? Also du fällst schon eher auf Eis. Aber irgendwo tut jeder Sturz weh. Und also es gibt nichts, wo ich lieber falle, sondern am liebsten bleibe ich eigentlich auf dem Pferd.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber wie motiviert man sich denn danach, dass man dann trotzdem irgendwie doch wieder aufs Pferd steigt? Weil es ja, also ich habe das ja schon mal erzählt und habe es auch im Livestream in St. Moritz erzählt. Ich bin ja einmal beim Skifahren gestürzt und das war's dann. Ich habe dann nachdem, gut, da waren auch beide Bänder dann gerissen und so und alles, aber ich habe dann gesagt, nie wieder, vergiss es, du kriegst mich nie wieder auf Skier. Also wie schafft ihr das denn, dass ihr da immer wieder, ja, gut, kannst du schon noch reiten?
Oh, keine Ahnung. Also mein Papa hat mir beigebracht, wo ich ganz klein war schon, hat er gesagt, sobald du runterfällst, musst du direkt wieder aufs Pferd, damit du gar keine Angst erst kriegst. Und ja, keine Ahnung. Also ich sitze jeden Tag irgendwie auf dem Pferd. Man weiß immer, man kann runterfallen, ob es im Rennen ist oder nur irgendwo beim Schrittreiten. Da können auch böse Sachen passieren. Es kommt halt nur mal vor, Klopf auf Holz. Bis heute habe ich eigentlich nie wirklich schlimmen Unfall gehabt. Bin immer mit wenig Schaden rausgekommen und ja, keine Ahnung, also das ist einfach dann, man geht aufs Pferd und es ist Business as usual. Also sollte es sein. Ich glaube, wenn man Angst bekommt, dann ist es ein Zeichen, irgendwie vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob man es weitermacht.
Ja, das heißt, du warst jetzt heute früh auch schon wieder bei der Morgenarbeit mit dabei oder erstmal heute nochmal Ruhe?
Ja, ich bin ja hier in St. Moritz und habe 2 Pferde, die ich betreue und da habe ich mich mal so draufgeworfen, aber nur ein bisschen Schrittreiten. Ja, wie gesagt, mit Ibuprofen geht das alles schon.
Ja, du hast mir gesagt, du bleibst jetzt bis zum großen Preis von St. Moritz da in der Schweiz. Also du fährst da gar nicht irgendwie jetzt zurück und alles. Urlaub oder ist das jetzt wirklich wegen den zwei, die da jetzt irgendwie bis in 2 Wochen noch dabei sind? Oder wie kommt denn das?
Nee, genau, ja. Also ich bin hier mit Mickey Figge und der hat 2 Pferde hier, den Los Angeles fürs Skiring. Der wird aber von seiner Besitzer und Fahrerin Leta Joos betreut. Und dann haben wir als Snowplayer noch, den reite ich hier jedes Mal. Also im Training bereite ich ihn auf die Rennen vor. Und dann kümmere ich mich zusätzlich noch um das Pferd von Fabian Weißmeier, den Nelson Gay. Also ist
Okay.
es ja
Ja.
Arbeitsurlaub, nennen wir es mal so.
Ja, aber es gibt ja schlimmere Orte, um arbeiten zu gehen als da, ne?
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, aber es ist teuer. Also das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich habe das echt ein bisschen unterschätzt. Ich kann mich noch erinnern, der Daniel Delius, der hatte mich angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber der hat dann noch zu mir gesagt: Ah ja, viel Spaß, du moderierst ja in St. Moritz. Viel Spaß, deine Kreditkartenabrechnung, die wird's dir danken. So nach der Art hat er mir das gesagt. Und er hat recht behalten. Das ist schon ein teures Pflaster da, ne?
Ja gut, wenn man so wie du in den teuersten Läden diniert, dann ist das natürlich schon hart. Micky und ich gehen halt bei Lidl einkaufen schnell. Dann
Ja.
kommt man irgendwie über die Runden.
Ja, aber ey, sag mal hier, da kostet aber die Cola dann aber auch noch 3 Franken beim Lidl, ne, was bei uns
Ja, das
60 Cent kostet.
stimmt schon. Also man muss auch gucken, dass man hier ein bisschen was verdient, sonst ist es wirklich ein teurer Spaß, das stimmt.
Aber man kriegt ja auch was für sein Geld, für seine Franken auf jeden Fall.
Ja.
Das ist gut. Kannst du schon ein bisschen Schwitzerdütsch jetzt, wenn du da irgendwie also so lange unterwegs bist? Ich verstehe die manchmal gar nicht.
Nee, ich auch nicht. Und ich muss immer lachen. Dennis Schirgen, der hier die Rennbahn macht, ist einer meiner besten Freunde. Und wenn ich den dann hier sehe und er dann anfängt und dann sein Schweizerdeutsch da schon drin hat, dann muss ich manchmal mich zusammenreißen und lachen. Aber der lebt halt schon lange hier. Aber es ist halt so, bei ihm hört sich es manchmal an wie so ein Mix. Und also das wäre keine Sprache für mich. Ich tue mich da sehr schwer mit. Ich verstehe da nicht wirklich was, um ehrlich zu sein.
Ja, ich höre es unheimlich gern, aber ich muss mich da echt zusammenreißen, da irgendwas zu verstehen. Also ich merke, dass wir haben unheimlich viele so Produktionsmeetings irgendwie, wo man dann einfach nochmal guckt, weil der ganze Livestream ist ja alles neu jetzt irgendwie bei denen. Und das ist witzig, die strengen sich dann immer, also eigentlich ist Produktionssprache Englisch hier, was auch crazy ist, ja, dass die alle, weil es halt auch teilweise französisches Produktionsteam ist und die von da kommen die und von da und so, sehr international. Aber wenn die dann auf Deutsch oder Schweizerdeutsch miteinander sprechen, also die versuchen es dann mir gegenüber schon noch so ein bisschen so zu machen, dass ich es verstehe. Aber wenn die untereinander dann auch vor allem streiten anfangen oder so, dann verstehst du gar nichts mehr. Das ist schon echt
Ja,
krass. Ja,
ist
verrückte
schon lustig.
Geschichte. Ja. Ist Mickey Figge ein guter Mitbewohner, Männer-WG-mäßig, oder ist das, kann das schon? Gut, der ist ja dein Boss auch, ne? Du kannst jetzt gar nicht so.
Eigentlich ist er, der sitzt nicht weit von mir entfernt, also wir hören uns oder so. Aber er ist ein sehr guter Mitbewohner. Das Einzige sind so ein paar Schlafstörungen, weshalb er nachts irgendwie durch die Wohnung wandert. Das macht mich dann das ein oder andere Mal wach, aber sonst funktioniert das schon sehr gut zwischen uns.
Das ist bei mir aber auch so. Also wir können auch nicht zusammen wohnen. Erstens gehe ich ja total spät ins Bett immer und stehe dann auch etwas später auf. Und vor allem, ich habe auch einen mega unruhigen Schlaf. Also ich stehe pro Nacht echt 3, 4 Mal auf Und also gut, manchmal gehst du halt pinkeln und geht's ja nicht anders. Aber dann auch manchmal so random, sowas gar keinen Sinn macht. Dann gehe ich so an den Kühlschrank und dann gucke ich auch manchmal nur so rein und dann gehe ich auch wieder ins Bett und dann schlafe ich wieder schon und dann denke ich mir, ah, im Kühlschrank war ja doch irgendwas, was ich gut fand und bin dann wieder unten. Und das ist echt, also meine Frau kriegt ja schon auch echt immer regelmäßig die Krise. Die hat Ohrenstöpsel drin und eine Schlafmaske und manchmal macht sie dann noch irgendwie zusätzlich noch das Kopfkissen über den Kopf, weil ich so schlimm bin nachts.
Ja, kriegt die dann überhaupt noch mit, wenn du nachts da bist?
Ja, das kriegt sie dann schon mit. Also wenn ich mal irgendwie später nach Hause komme oder so, dann registriert sie dann wohl schon. Da hat sie so einen Frauensiebten Sinn, glaube ich, was das angeht.
Okay. Aber guck mal, du fragst mich oft, wie ich mein Gewicht halte. Das ist, was ich dir schon mal sagen kann, ist, nachts an den Kühlschrank gehen ist keine gute Idee.
jetzt weiß ich, wo es herkommt. Ja, das ist, heute habe ich mich echt zusammengerissen. Ich wollte heute eigentlich gar nichts essen irgendwie oder ganz wenig, so, dass ich mal so ein bisschen wieder in Shape komme.
Aber auch nicht gut.
Ja, ich weiß, ist auch nicht ganz gut, aber ich mache immer so entweder ganz oder gar nicht. Aber dann war heute große Gastromesse in Stuttgart und da waren wir mit unserem Gin und da haben wir einen Stand und muss ich halt auch mal vorbeischauen, nachdem ich das ganze Wochenende schon nicht da war. Und dann gab es da eine Veranstaltung von Frank Rosin, von dem hier, weißt du, der Restauranttester.
Nice. Ja.
Und der hatte eingeladen irgendwie, und da war ich eingeladen und da sollte es Häppchen und Austern geben und Champagner. Aber als ich gekommen bin, gab es keine Häppchen mehr. Das heißt, ich musste nur Champagner trinken. Also es hat mich
und ein paar Austern schlürfen.
Nein, die waren ja auch weg. Also ich habe
nur,
ja. Und dann habe ich danach noch einen alten Freund getroffen, der mittlerweile für Budweiser Deutschland irgendwie Vertriebschef oder irgend sowas geworden ist, was ich gar nicht wusste. Und der hat mich dann noch auf den Bud eingeladen. Also habe ich auch noch ein Bier getrunken. Und dann musste ich auch noch mit einem anderen ehemaligen Mitarbeiter von mir, der früher bei unserer Gin-Marke war und jetzt bei einer Weinmanufaktur arbeitet, mit dem musste ich dann noch einen Wein trinken, obwohl ich heute gar nichts trinken wollte. Und das,
ja. Oh, das tut mir echt leid, ey.
Ja, deshalb. Was trinkst du denn für einen Wein? Die Schweizer haben ja auch guten Wein, das habe ich auch erst vor Ort erfahren.
Jetzt gerade haben wir hier haben wir einen Pinot Grigio, was ich gerade habe, aber am liebsten trinke ich eigentlich Lugana.
Oh, dann bist du auch so ein Weichei wie ich, der keine Säure verträgt, ne?
Ja, ungern, ja.
Ja, das ist Lugana, Pinot Grigio, also Grauburgunder. Oder was auch super ist, ist Arnaise. Kennst du die Rebsorte? Ist eine italienische Rebsorte. Supergeil.
Nee, kenn ich noch nicht.
Musst du im italienischen Restaurant danach fragen. Ist immer einer der günstigsten Weine. Also ist wirklich so,
okay.
Also meistens so der zweitgünstigste, wie man so klassisch sagt. Und die denken aber alle, du hast mega die Ahnung. Also die denken nicht, du bestellst den jetzt, weil du... oft haben die den gar nicht auf der Karte und sagen, ach ja, Arnaise, Roero Arnaise aus dem Piemont, ja klar haben wir das da. Und oh, sie kennen sich ja aus. Und dann kriegst du aber so einen günstigen Wein und der hat gar keine Säure. Mega geil. Super,
okay,
super.
Geil.
Ja,
das ist, werde ich nächstes Mal probieren.
Großartig. Wo gehst du denn gerne in St. Moritz essen? Wenn du, oder wo wart ihr denn jetzt schon so? Also wir müssen ja ein paar Tipps raushauen. Die großen Tipps gibt es erst in unserem St. Moritz-Special nächste Woche, aber so ein Vorab jetzt schon mal von dir.
Also ich sage ganz ehrlich, ich habe Sonntag 57 geritten, also da war bei mir nicht viel mit Essen die Woche über. Wir waren dann nach dem Renntag Hotel Sonne essen, das ist so das Gängigste hier, da ist irgendwie 80% des Restaurants gefüllt mit Rennsportleuten dann. Mhm. Laudinella hat ein paar gute Restaurants.
Ja.
Und ansonsten werde ich mich noch auf die Suche machen, was wir hier Gutes finden.
Ja, ich verrate die noch nicht. Du musst nächste Woche den Podcast hören. Da gibt es dann die großen Tipps auf jeden Fall. Aber Laudinella hat auf jeden Fall angeblich eine Pizzeria, die bis 3 Uhr nachts offen hat. Das werde ich mal gucken, ob das stimmt.
Das ist schon mal gut. Ich mag auch spät essen. Wenn ich nicht reiten muss, esse ich auch gern sehr spät.
Ja, aber du bist ja eins, so groß wie ich, ne? Irgendwie
1,83, ja.
1,83?
Ja.
Also genauso groß wie ich. Guck mal, das ist die eine Eigenschaft. Die andere Eigenschaft, die wir auch gemeinsam haben, ist, dass wir beide, und das glauben die wenigsten, ja, bei mir schon nicht und bei dir erst recht nicht, wir haben beide eine Pferdehaarallergie. Das ist crazy, oder?
Ja, es ist für den Sport perfekt.
Ja, wir machen eigentlich das Beste, wenn wir ein Interview miteinander führen. Ne? Das ist so, da haben wir die komplette Histamin-Allianz.
Sehr glaubwürdig, dass wir im Rennsport lieben.
Ja, schon, tatsächlich. Aber bei mir war es als Kind mega schlimm. Ich habe wirklich als kleines Kind, als Kleinkind, ich habe sogar richtige Asthmaanfälle bekommen, wenn meine Eltern hatten ja immer Rennpferde, damals gar nicht so weit vom Stall von deinem Dad entfernt. Wir hatten bei Norbert Sauer in Dortmund die Pferde und dann auch in Iffezheim. Und ich wollte die ja immer sehen, ist ja klar, Kinder wollen ja immer Pferde sehen und die eigenen ja sowieso. Und ich habe da echt, das war so schlimm, dass da sogar echt mal der Notarzt kommen musste. Ich weiß das noch, in Iffezheim war das, als wir bei Dieter Fechner, glaube ich, die Pferde hatten. Also bei mir war das echt hardcore so.
Ja, also bei mir war als Kind auch richtig schlimm. Mhm. Also ich bin auch nur mit Tuch vorm Gesicht. So damals schon habe ich Corona gelebt, mehr oder weniger. Mhm. Um irgendwie nichts durch die Nase zu kommen. Augen waren rot und ja, war wirklich, wirklich schlimm. War dann auch irgendwann so, dass ich nicht mehr in den Stall gegangen bin, so für ein, zwei Jahre. Aber mein Papa hat es auch gehabt und er hat gesagt, bei ihm ist es von alleine weggegangen. Das ist bei mir leider nicht der Fall, aber es ist eigentlich einigermaßen gut im Griff. Mir glaubt halt nie ein Arbeitgeber, dass ich sage, ich kann Pferde nicht so gut putzen, weil das immer schlimm ist. Aber es ist halt wirklich so, wenn ich Pferde putze, dann fängt bei mir das Niesen an. Hm. Das ein oder andere Mal komme ich drum rum, aber meistens halt nicht.
Ja, das Verrückte ist ja tatsächlich, das glaubt einem dann keiner. Bei mir war das genauso. Ich habe damals auch das Reiten gelernt, halt in einem normalen Reitstall. Und da musst du ja normalerweise dann natürlich auch das Pferd putzen. Und das ging bei mir nicht. Also Reiten ging irgendwie so gerade, ja. Also mit
ja, weil du in der frischen Luft bist auch.
Ja, und Allergietabletten und das alles, aber im Stall und dann mit dem Staub und so. Und dann, meine Mom musste damals irgendwie quasi in diesem Reitstall, musste die uns da quasi so rauskaufen. Also da musstest du irgendwie Geld zahlen, dass dann irgendjemand anders das Pferd geputzt hat. Das war natürlich auch für die, als Sympathieträger galt ich da dann als Kind nicht wirklich, weil das halt der Kleine war, der halt irgendwie, dessen Mama halt andere bezahlt hat, dass die Pferde putzen, die der reitet, aber es ging halt tatsächlich nicht anders. Aber nimmst du so Allergiemittel oder geht's auch ohne?
Selten. Hm. Ab und zu mal noch Tabletten, aber wenn, dann eher im Sommer oder so, aber eigentlich probiere ich es immer zu vermeiden.
Ja, also Reaktin Duo ist super. Das ist das, was bei mir tatsächlich so richtig geholfen hat, weil wir folgen uns ja auch bei Instagram und alles, wenn du mal guckst, ja. Mittlerweile ist ja schon so, dass ich wirklich im Stall auch im Heu sitze und mit den Fohlen spiele und was weiß ich was, wenn die auf die Welt kommen, bei den Mutterstuten pennen und was weiß ich was, da bin ich ja sehr ein Pferde-Ultra, aber das geht nur mit Reaktin-Duo tatsächlich, das Einzige, was hilft, alles andere, Lisino okay, und diese ganzen anderen Sachen, die helfen nicht, Reaktin-Duo ist super.
Cetirizin habe ich immer gemacht, aber es macht auch ein bisschen müde.
Naja, Reaktin-Duo macht auch brutal müde, ja. Das ist echt und hat noch andere Nebenwirkungen, die für Männer nicht gut sind, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, was Reaktin-Duo verursacht.
Okay.
Ist das Gegenteil von Viagra, sagen wir es mal so. Aber der Podcast mit dir diese Woche ist sehr schlüpfrig, muss ich sagen. Wir reden über Alkohol, über Drogen, über...
Aber du fängst damit an.
Ich? Oh.
Ja.
Hey,
oder nicht. Vielleicht. Oder bin ich schuld?
Nee, ich glaube, das ist...
Das ist, weil du die ganze Zeit auf der Messe schon getrunken hast.
Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich. Das ist wie die Silvesterfolgen immer mit Sascha. Da haben wir ja auch schon ein bisschen, sind wir ein bisschen tüdelü, um es mal so auszudrücken. Na gut.
Ja.
Ja, also 1,83 bist du. Ist dann wahrscheinlich relativ wenig, außer wenn du nicht reiten musst. Ne? Da muss man schon hart aufs Gewicht achten, dann, ne? Wenn man die Größe hat, oder?
Ja, also ich esse mehr, als die meisten Leute denken, weil irgendwie braucht man halt beim Gewicht verlieren und für den ganzen Sport brauchst du halt auch ein bisschen Kraft.
Ja.
Ich koche dann tatsächlich sehr viel, gerade wenn es ums Schwitzen geht, meistens Gemüse oder halt ein bisschen Stück Fleisch. Aber so ganz ohne Essen geht es eigentlich wirklich gar nicht. Und deswegen esse ich dann doch mehr, als die Leute denken. Bei mir ist dann auch so, wenn ich Samstagabend oder Freitagabend vor den Rennen mein Gewicht habe, ich esse dann lieber was und gehe am nächsten Tag nochmal eine kleine Runde laufen oder so oder nochmal in die Sauna, weil ja, Essen dann doch wichtig ist. Ja. Aber wenn ich nicht reite, dann esse ich auch gerne mal Burger, Pizza oder was auch immer. Also ich esse schon sehr gerne.
Ja, ich glaube, es macht auch so die Mischung irgendwie. Also wenn du gar nichts isst, ist es für den Körper auch wieder schlecht. Und wenn er dann was zu essen bekommt, dann nimmt er auch alles komplett dann auf und wird halt dann irgendwie auch zu fett. Und du brauchst ja auch Energie beim Reiten. Das ist ja auch das, ne? So kreislaufmäßig und alles, ne? Schon schwierig sonst. War dein Vater auch so groß oder wo kommt das her?
Nein, keine Ahnung, meine Mama nicht, meine Großeltern nicht, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie in Fruchtzwergetopf gefallen.
Oder ja, ich glaube, ne, weil...
Wobei ich war tatsächlich in der Schule immer der Kleinste, was ich damals scheiße fand, weil die Frauen dann nie auf mich gestanden haben, weil ich zu klein war.
Aber war das eine Riesenschule, so eine Basketballerschule oder wo warst du?
Nee, gar nicht, ich war halt wirklich klein. Und dann habe ich Ausbildung angefangen und in dem Sommer, wo ich Ausbildung angefangen habe, bin ich 16 Zentimeter gewachsen.
Fuck.
Ja, also da, wo ich halt nicht mehr groß sein wollte, bin ich groß geworden. Das war halt auch so ein Zeichen hier, fick dich.
Ja, ja. Simon Stokes, da hast du, glaube ich, deine Ausbildung gemacht, ne? Oder zumindest angefangen, ne?
Genau, die ersten anderthalb Jahre, das kam dadurch, dass Simon sehr guter Freund von meinem Papa war. Mhm. Und mein Papa ist ja dann auch relativ früh verstorben, wo ich 14 war. Mhm. Da habe ich gerade so angefangen, eigentlich wirklich reiten zu lernen, weil vorher, ja, habe ich mal halt Pferde immer Schritt geritten, wo ich klein bin, aber durch meine Allergie habe ich mich damit nie wirklich befasst gehabt. Und ja, genau, und Simon hat dann gesagt, wir waren ja damals in Bremen-Mahndorf, willst du dann nicht mal bei uns reiten kommen? Und dann hat mir Simon mehr oder weniger das Reiten beigebracht, ja. Und dann nach anderthalb Jahren wollte ich dann aber mehr Rennen reiten, das war bei Simon halt ein bisschen schwierig und dann bin ich zu Pavel Wovchenko gewechselt und habe da meine Ausbildung beendet.
Dann hat dein Dad dich so als Rennreiter gar nicht so richtig, also gar nicht mehr mitbekommen, oder?
Nee, leider gar nicht.
Hm. Nee. Ja, schade, ne? Weil ich glaube, der wär mega stolz gewesen, ne? Irgendwie, dass du es dann doch durchgezogen hast, ne?
Man hat so ganz oft dieses, was würde mein Papa sagen oder ich würde den gerne um Rat fragen und so, also der Gedanke kommt mir schon oft, ja.
Ja, ich weiß noch, ich habe von deinem Vater echt, da gab es ein Pferd, das ich immer gewettet hatte. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Andy de Turbo oder Andy de Turbo.
Ja, klar, der und dann gab es noch ein Pferd, das hieß die Fusion, das waren meine absoluten Lieblingspferde, meinem Papa, echt? Weil das waren die beiden, die waren lieb und die habe ich immer Schritt geritten. Also Andy de Turbo, der hatte so weißes Dress mit goldenen Nähten, der und
die Fusion.
Das waren meine absoluten Lieblingspferde.
Ja, ich weiß, weil den habe ich immer gewettet. Es gab so ein paar Pferde, die habe ich immer gewettet. Der Blaubart gab es einen, den habe ich immer gewettet, den fand ich total toll als Kind. Und später dann irgendwann Andy de Turbo, das weiß ich, habe ich immer nur wegen Namen schon gewettet, den fand ich richtig cool.
Ich muss mal gucken, zu Hause habe ich noch ein paar Kinderfoto, wo ich auf Andy de Turbo sitze.
Du musst sofort her damit. Andy de Turbo, Andy de Turbo war auch geil.
Und der hat so geilen Charakter gehabt. Das war so ein cooles Pferd.
Ja, tatsächlich. Ja, Andy de Turbo. Salt and Pepper war doch auch, glaube ich, bei euch, oder?
Salt and Pepper war da, ja. Magic Grey, das war von Herrn Wulfekammer Pferde, so Schimmels.
Ja, den kenne ich nicht mehr. Ja,
der Salt and Pepper hat mir Subi mal erzählt, hat ihm im Nachhinein irgendwie mal das Leben gerettet.
Echt? Okay.
Ich krieg die Geschichte gar nicht mehr so richtig zusammen, aber irgendwie hat Subi mir mal erzählt, dass er irgendwo einen Unfall hatte, also einen Sturz hatte, wo aber danach die Ärzte gesagt haben, ist irgendwie nichts Schlimmes und dann hat er zwei Tage später den Salt and Pepper in Frankfurt geritten. Und ich glaube, mit dem ist er auch nochmal gefallen oder der hat ihm eine Kopfnuss gegeben oder irgendwie sowas. Und dabei wurden schlimme Schäden vom Sturz vorher festgestellt, wo er dann operiert werden musste. Und so hat er mir mal gesagt, Salt and Pepper hat mir mehr oder weniger mein Leben gerettet.
Okay, also das heißt dann Simon Stokes, da hast du wahrscheinlich auch viel gelernt, ne? Ich meine, Simon Stokes, der echt auch bei und mit Monty Roberts viel zusammengearbeitet hatte. Und ich meine, die sind ja bis heute noch befreundet, was ich ja richtig krass finde. Ja. Und ja auch seine Methoden irgendwie angewandt hat immer. Und das war schon für dich, glaube ich, als erste Station genau richtige, oder?
Ja, also ich habe vielleicht fürs Rennreiten da nicht so viel gelernt, aber so allgemein ums Pferd und so. Ne? Mhm. Und ich hatte dann auch wirklich das große Glück, weil du Monty Roberts sagst, weil ich Englisch konnte, war ich dann, wenn Monty da war in den Wintern, war ich dann zwei Wochen abgestellt, um Monty die Pferde zu bringen und so.
Cool.
Und dann durfte ich auch ein bisschen mit ihm arbeiten. Der mir bei ist so ein herzensguter Mensch auch und ja, so. Ja. Und der wollte sein Wissen auch teilen und so. Also ja, das war schon wirklich cool.
Ja, und dann bist du, hast du gesagt, zu Pavel Wovchenko gewechselt, genau. Während der Ausbildung.
Ja, genau, ja, weil ich dann halt mehr Rennreiten wollte. Mhm. Ich habe damals schon gesagt, meine biologische Uhr läuft wahrscheinlich ab, das sage ich jedes Jahr, aber damals habe ich das schon gesagt gehabt und wollte halt so viel irgendwie reiten, wie es geht. Und da habe ich auch echt eine richtig, richtig coole Zeit bei Pavel gehabt.
Ja, und bei ihm dann auch den ersten Sieg gehabt, ne?
Genau, ja, mein dritter Ritt war mein erster Ritt auf Gras. Mein erster Ritt für Pavel habe ich mit Indian Sun in Bremen gewonnen. Habe ich damals dann Philipp im Endkampf weggeputzt, was ja irgendwie auch ein Lebensbegleiter für mich war.
Ja.
Nee, das war schon eine coole Story, ja.
Ja, Philipp Minerik, der ja auch sehr, sehr lange hier Teil des Podcasts war, wo wir uns wirklich dann danach, als er gestorben ist, uns überlegt haben, ob wir mit dem Podcast überhaupt weitermachen. Aber irgendwie dann uns schon überlegt haben, so, wenn Philipp hätte wahrscheinlich zu uns gesagt, seid ihr bescheuert? Na klar, macht ihr weiter. So, das war so typisch Philipp gewesen. Und ich glaube, bei dem hast du auch mal gewohnt.
Ja, auch mal in der Jugend, also was heißt in der Jugend, wo ich in Köln war, habe ich mal ein Jahr bei ihm gewohnt und so. Philipp war wirklich so wie mein zweiter Papa, manchmal auch eher wie mein kleiner Bruder, weil ich dann auf ihn aufpassen musste zu seinen guten Zeiten.
Ja, konnte auch mal passieren.
Ja, aber ich habe mit dem so viel erlebt und konnte mit dem über alles reden. Und ich bin Patenonkel von Finja, seiner Tochter. Philipp ist Patenonkel von Gracie, von meiner ersten Tochter. Also Philipp war immer viel, viel mehr als ein Freund für mich.
Ja, und du hast auch damals die Spendenaktion dann, als es ihm nicht gut ging, initiiert, ne, wo so richtig viel Geld zusammengekommen ist.
Ja, zusammen mit Gregor Axler damals,
Ja,
ja.
er wird immer in unserem Herzen bleiben und immer Teil auch des Podcasts sein, das muss man so sagen. Und
Definitiv,
ja,
ja.
das ist schon so. Ja, aber machen wir mal mit deiner Vita weiter, weil du hast sehr, sehr viele Stationen da drin, ne? Ist das immer so, hast du es da nicht länger ausgehalten oder haben die es nicht länger ausgehalten oder ist das, oder gab es da schon immer irgendwie im Nachhinein valide Gründe?
Boah, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, aber irgendwie hat es einen so immer weitergetrieben. Ja. Ja, aber ich bin eigentlich nirgendwo, bis auf so eine Station, vielleicht im Bösen auseinandergegangen.
Ja,
Also
okay.
eigentlich mit, ich habe für alle Leute danach noch geritten, wo ich gegangen bin, bin mit allen noch gut. Also eigentlich habe ich mir nichts mit vorzuwerfen.
Ja. Sascha Smerzek gab es dann noch, damals doch Henk Grewe dort selber noch mit am Stall war, für den du heute auch arbeitest, ne?
Genau, ja, das war eine coole Zeit. Damals war Daniela auch noch da, Porku. Marian hat damals gearbeitet, da haben wir dann alle zusammen noch geritten, Galopps geritten und so. Es war schon eine richtig coole Zeit. Damals hat Sascha auch echt viele Pferde gehabt, war auch viel Arbeit. Aber ja, war ein cooles Team und hat auch Spaß gemacht gehabt, ja.
Ja, und wie gesagt, bei Henk reitest du jetzt zweimal die Woche, glaube ich, und sonst aber für Mickey Figge, ne? Das sind so deine Stationen
Genau,
gerade.
immer Montag, Dienstags bin ich bei Henk. Das lässt sich eigentlich ganz gut kombinieren, weil sonntags nach Renntagen ist man eigentlich immer schneller in Köln als in München.
Ja.
Dann der Dienstag nach Hause zu fahren, ist halt immer ein bisschen blöd, aber das geht schon. Und dann in München, genau, bin ich 2 Tage bei Miki und sonst bei Jutta, wo ich ja irgendwie familiär mit drin bin und da immer auch wieder haushelfe und ausreite.
Aber das ist ja schon krass, ne, wenn man dann irgendwie so viele Kilometer immer hin und her fahren muss, ne? Das ist doch, also wenn es jede Woche so ist, das nervt einen doch dann schon auch so ein bisschen, oder?
Ja, ist schon viel, das stimmt schon, aber irgendwie Mensch ist irgendwie ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich an alles. Und zum Glück habe ich zumindest jede 2. Woche einen Podcast, den ich hören kann, und dann geht das gut.
Ja, jetzt aber ja tatsächlich sogar wöchentlich erstmal, also für die nächsten 2 Wochen halt, ne? Weil wir ja noch die
Ja.
Sonderfolge
Aber
ein.
im Moment fahre ich zum Glück nicht, weil ich hier bleibe.
Ja, das stimmt, aber die kannst du ja dann abends bei einem Glas Pinot Grigio mit Michael Fege vorm Kamin. Habt ihr einen Kamin in eurer Bude da in St. Moritz oder St.
Nee,
Moritz?
leider nicht. Nur
Nicht.
warme Heizung.
Ja, aber weißt du, was das meist gestreamte Video bei YouTube aller Zeiten ist? Ich habe es jetzt schon
Ja, habe ich
vorweggenommen.
gesehen. Der hat über Millionen damit verdient, ne? Mit dem
Ja,
Kaminfeuer.
mit Werbeeinnahmen über 1 Million, nur weil der
Ja.
sich hingesetzt hat und einfach mal 4 Stunden sein Lagerfeuer oder seinen Kamin abgefilmt
Der hat sich
hat.
ja wahrscheinlich nicht mal hingesetzt, hat einfach die Kamera da fest angemacht.
Ja,
Aber
aber
ich gebe ihm recht,
wer zu
Business.
Hause einen Kamin hat, ja, der so schön aussieht wie dem seiner, ich glaube, der braucht die Millionen auch nicht mehr, ne?
Ja, gut, da könntest du recht haben.
Ja, naja, gut. So, wir waren jetzt bei deiner Vita. Okay, also dann wird es interessant. Dann Andreas Löwe, das hast du
Genau.
über ein Jahr gemacht. Und dann ging es nach Dubai. Das finde ich
Ja.
jetzt krass. Und da warst du auch längere Zeit.
Ja, eine ganze Saison halt von, ich glaube, wann bin ich hin? Irgendwann im Oktober bis Ende März. Und das kam eigentlich über die Löwe-Station zustande, weil damals war Hadi Höttger der Assistenztrainer von Andreas Löwe. Und der hat dann einen Job angeboten für so einen kleinen Scheik, irgendwie mit 12 Araber hatten wir da zu trainieren. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte, um da zu reiten. Und dann habe ich gesagt, ja klar, eigentlich schon. Und dann sind wir uns da einig geworden. Und es war echt eine richtig, 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 richtig coole Zeit.
Du wolltest gerade geil sagen, ne? Du wolltest geil sagen, aber hast dich nicht
Ja, ich wollte
getraut.
geil sagen.
Ja. Du hast vorhin
Ja,
was, du hast vorhin was viel, du hast vorhin was viel
obwohl wir schon
Schlimmeres
viel schlimmere
gesagt.
Sachen gesagt haben.
Ja.
Ja, ich würde mich einfach zusammenreißen.
Okay.
Nee, aber es war wirklich geile Zeit.
Ja.
Auch wenn ich fast nur Araber da geritten habe, die nicht gerade so für meine Größe sind, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Aber allein das da irgendwie alles mitzuerleben, und ich habe leider, leider, leider in der Zeit kein Rennen gewonnen, war aber oft platziert. Und da sind dann wirklich so Jockeys damals wie Ted Durkin und Paul Hennigan, der war Stalljockey für Shaik Hamdan, und James Doyle war ziemlich jung noch da und die haben den auf die Schulter geklopft, so ein guter Ritt, und ich hätte den Sieg gegönnt, wo du Zweiter, Dritter warst, und es war irgendwie, die Leute waren alle so herzlich da, es war wirklich eine Gemeinschaft. Ich habe wirklich auch irgendwie dann jeden Renntag so meine ein, zwei Ritte gehabt, auf den kleineren Bahnen zumindest, und habe irgendwie dazugehört, und das war für mich so als kleiner Nobody, war echt coole Zeit, also das habe ich echt, echt richtig genossen.
Ja, aber Nobody, der einen Gruppe 1 Ritt bekommen hat.
Ja, das ist so ein bisschen gekommen. Am Super Saturday habe ich da ein Araberrennen geritten für eine französische Trainerin, Elise Jean hieß die, und für die habe ich irgendwie alles geritten in der Saison. Und wie gesagt, leider kein Sieg geholt, aber oft platziert. Und sie wusste, dass ich einmal im Eltern reiten war. Und das war so ein Gruppe 3 Pferd an einem guten Tag. Und er ist dann in Gruppe 1 gegen wirklich die richtig guten gelaufen. Und sie hat ihn eigentlich nur reingeschmissen, dass ich einmal in Meldern Gruppe 1 reiten darf. Und das war schon ein cooles Erlebnis, auch wenn man da nur hinterher geritten ist.
Also ja, aber ist ja eine coole Geste. Sind die so anders, ja, okay, die Araber zum Reiten irgendwie? Also, weil die sehen ja schon irgendwie ein bisschen anders aus. Und ich finde, ja, die sehen manchmal so ein bisschen eitel aus, oder wie wenn die als Pferde arrogant wären den anderen gegenüber, so finde ich,
ja,
sehen
ja,
die aus.
Ja, 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 ein bisschen anders muss man die reiten. Ich muss sagen, da habe ich viel von Adri gelernt, der hat mir da immer Tipps gegeben. Die sind zum Beispiel so, wenn du Vollblüter hast und im Schlussbogen bist, willst du denen immer nochmal ein gutes Gefühl geben, die nochmal ins Gebiss holen, nochmal Luft holen lassen und so. Und das solltest du bei Araber nicht machen, weil wenn du denen einmal eine Chance gibst, dann sagen die ja, gut, das war's und ist vorbei. Hm. Die musst du immer irgendwie ein bisschen quälen. Und immer vorwärts reiten, sind schon ein bisschen anders, wobei die richtig, richtig guten Araber, die sind ja schon besser wie, sage ich mal, unsere Ausgleich 4, Ausgleich 3 Pferde teilweise. Ne?
Hm. Und dann bist du zurück nach Deutschland gekommen, war das für dich gar keine Option, da irgendwie zu bleiben, oder hast du Deutschland auch ein bisschen vermisst, oder wieso wieder zurück?
Nee, das war einfach so dieser Vertrag für eine Saison, und dann da drüben ist ja dann nichts mehr im Winter. Und ich hatte, bevor ich nach Dubai bin, schon mal mit Peter Schirgen gesprochen gehabt. Und Peter hatte damals, ich glaube, Empoli war auch da. Und dann haben wir uns ja nach dem World Cup irgendwie abends in der Bar getroffen gehabt. Und dann hat er mich gefragt, ja, was machst du jetzt, wenn du nach Hause kommst? Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich noch nicht genau. Und dann hat er gesagt, ja, komm mal im Büro vorbei. Und dann haben über 4 schöne Jahre bei Asterblüte begonnen.
Und warst auch viel unterwegs, ne? Also ging ja wieder zurück nach Dubai mit Ross und mit Nightflower, Japan Cup und so. Das heißt, du warst da immer so der Reisebegleiter, oder was waren da deine Funktionen? Oder jetzt so, wie du es jetzt gerade auch in St. Moritz machst, dass du halt einfach die Pferde dann vor Ort auch frisch hältst?
Ja, genau so. Also ich war Jockey am Stall, habe halt morgens geritten da, und dann war ja Ilke Hildebrand noch da, die hat die ganzen Reisen gemacht, aber wo die dann aufgehört hat, dann Nightflower war immer so mein Pferd in der Arbeit, die war nicht ganz so einfach, die habe ich immer geritten gehabt, und dann hieß es, ob sie zum Japan Cup geht, ob ich mitfüllen, das wollte ich natürlich, und da hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dann auf Reise zu fliegen, dann bin ich mit Ross noch zweimal in Dubai gewesen, in Amerika gewesen und so, und ja, waren schon coole Erlebnisse.
Amerika bist du aber dann auch mal richtig geblieben, ne? Da warst du auch mal irgendwie eine ganze Zeit lang.
Genau, ich habe dann in Dubai einmal Miguel Clement kennengelernt, der hat damals dieses Godolphin Flying Star Programm gemacht, und er ist der Sohn von Christophe Clement.
Mhm. Von dem Trainer.
Genau, ja. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht mal nach Amerika kommen will. Dann habe ich das einen Winter gemacht, bin 3 Monate zu denen nach Florida, habe da eine gute Zeit gehabt, und dann haben die sich um Visa für mich gekümmert, und dann war ich ein Jahr fest angestellt bei denen.
Boah, das ist aber gar nicht so leicht, ne? Dass man da irgendwie so ein Green Card oder was weiß ich, was man da braucht, bekommt, ne? Das
ist
doch.
Ja, so ein Einjahresvisa ist nicht so schwer, wenn das geht halt alles über Anwälte, und die haben da halt, die haben gute Anwälte. Ich glaube, die sind ja selber, also Christophe Clement war Franzose, sein First Assistant war Franzose, und die haben immer irgendwie Europäer rüberbekommen. Also wenn man da wirklich arbeiten will, dann geht das schon.
Wussten also zumindest mal, wie man Europäer herholt. Und wie war die Zeit da so? Also ist das irgendwie, war das jetzt vergleichbar mit Dubai oder ganz anders? Oder?
Nee, es war anders, weil so, also ich war dann halt wirklich da, war da, um nur morgens zu reiten, Galopps zu reiten. Also ich habe dann immer für die Jockeys die Führpferde auch geritten in den Galopps und so. Und das war cool. Also ich habe richtig gute Pferde geritten, mit den ganzen Top-Jockeys aus Amerika Galopps geritten, was interessant war. Aber so nach ein paar Monaten hat mir schon irgendwie gefehlt, dieses am Wochenende vorzubereiten, Rennen, du guckst Startangabe und du reitest dies und reitest das und hast da die Chancen, da das Chancen. Und dann habe ich gesagt, nach einem Jahr, ja, ich möchte wieder zurück und nochmal Rennen reiten. Und damals habe ich auch aufgehört, wo ich nach Amerika gegangen bin, wegen Gewicht und weil es halt nicht so lief und so. Und überlegt gehabt, mal was anderes zu machen. Und es hat Spaß gemacht, aber ich war irgendwie dann mit Rennreiten noch nicht fertig.
Und dann bist du direkt nach München. Da war, glaube ich, dann Sarah Steinberg die nächste Station für dich.
Genau, ja. Ich war ja dann mit Andrea Meyer zusammen. Die habe ich bei Peter Schirgen kennengelernt. Und ja, die war ja dann zu Hause wieder bei ihrer Mutter im Stall. Und dann bin ich deswegen auch nach München. Und dann habe ich erstmal bei Sarah Steinberg gearbeitet, genau. Und von da bin ich dann, da habe ich dann auch, wurde ich gekündigt und dann bin ich 2 Tage die Woche auch zu Marian gefahren für, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube ein halbes Jahr oder so war ich bei Marian dann, oder vielleicht sogar länger, auch so 2-3 Tage die Woche. Und dann habe ich in München meinen nächsten Job bekommen bei Werner Glanz am Stall. Da war ich dann privat angestellt für den Stall Challenger von Frank Zappe, der da viele Pferde hat.
Das ist so blau, blau-roter Stern, ne?
Genau, ja, ja. Und es war eigentlich eine richtig coole Zeit, hat mir Spaß gemacht, aber dann nach 3 Jahren wollte ich einfach nochmal irgendwie was anderes machen.
Und jetzt Mischung Henk Grewe und Michael Fege.
Genau.
Gibt es da irgendwie mal so eine Tendenz, dass du dich mal irgendwie für eins von beiden so komplett entscheidest, dass du mal komplett nach Köln gehst oder ganz in München bleibst oder ist das jetzt so, wie es gerade ist, einfach... Macht gerade Sinn, passt gerade, mach mal weiter so.
Ja, jetzt gerade, wie es so ist, wird es erstmal bleiben. Mein Herz hängt schon immer ein bisschen an Köln und ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Möglichkeiten in Köln. Aber ich habe halt Familie, 2 kleine süße Kinder, die in München sind, die ihre Oma da haben, die ihren Kindergarten da haben. Und dann mal so einfach wegziehen, ist nicht, muss man mal gucken, was in Zukunft passiert.
Das heißt, deine Kids sind auch schon angehende Jockeys oder sagst du lieber, nee, ist zu gefährlich und ihr müsst mal zu viel hungern?
Ja, ist ganz lustig. Gracie, meine große Tochter, die 5 ist, die ist maximal pferdeverrückt. Also seitdem die irgendwie, bevor die laufen kann, saß die schon auf dem Pferd und die will alle Pferde reiten. Die kennt alle Pferde, die führt die meisten Pferde bei uns schon auf den Sprinter, holt die von Maschine rein. Ihr eigenes Pony, wo sie mir schon den einen oder anderen Rennsattel geklaut hat, um das auf der aufzutesten. Also die ist voll bekloppt, die sagt, mein Traum ist mit Papa Rennreiten. Es wird wahrscheinlich eher an mir scheitern als an ihr. Und die kleine Ruby, die ist das komplette Gegenteil. Die ist Couch Potato, die ist lieber den ganzen Morgen irgendwo auf Couch, unsichtbar, dass keiner mit ihr rausgehen will, gerade jetzt im Winter, weil draußen ist kalt, sagt sie. In ihren 3 Jahren und wenn sie dann im Stall ist, dann geht sie auch mal Pony putzen und die kennt die Pferde auch schon ganz gut, aber ja, die Große, die ist Wahnsinn, also die kennt jedes Pferd, die kennt die Pferde bei Jutta im Stall besser als ich die kenne und die guckt genau, was Mama macht, was Oma macht und macht das danach, die macht die Bandagen bei die Pferde schon runter und so, ich denke mir immer, das kann die nicht von mir haben.
Ich bin eher Team die Kleine. So, also draußen ist kalt, nee, ja, lass mal lieber zu Hause bleiben und auf
der Couch. Genau, wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich auch maximal so. Also ich verstehe die Kleine schon. Die hat das aber viel früher entdeckt als ich.
Ja, aber du wolltest ja eigentlich mal Fußballer werden, ne? Das ist ja auch Hochleistungssport.
Ja, genau. Ich war auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe dann mal ein Jahr bei VfL Bochum gespielt. Aber dann mit 13 hat sich mein Sprunggelenk verabschiedet, zertrümmert. Gar nicht durch einen Unfall, sondern durch so eine Knochenkrankheit. Und mit der habe ich jetzt auch aktuell wieder ein bisschen Probleme, weil sich so ein paar Überbeine gebildet haben. Das bin ich gerade wieder am Behandeln. Und ja, aber auf jeden Fall war so eine große Sportkarriere, Fußball, oder ich habe Tennis damals gespielt, zwar nicht so gut wie Fußball, aber das war damals dann alles ein bisschen vom Tisch.
Aber braucht man fürs Rennreiten nicht auch ein Sprunggelenk?
Ja, aber im Sattel stehen geht noch. Es tut manchmal danach weh dann. Also das Gehen tut dann wieder weh, aber das Reiten an sich, da merke ich das gar nicht.
Das sind ja nämlich, glaube ich, die Sachen. Also ihr müsst ja auch aufpassen, was für Medikamente man da nimmt und so, ne? Weil das ist ja im Endeffekt ein Hochleistungssport wie jeder andere und ihr müsst ja auch Dopingkontrolle und was weiß ich was. Also ich glaube, von dem her, diesen Tipp, den ich dir da gegeben habe, hier mit Reaktin und was weiß ich was, das geht ja, glaube ich, schon gar nicht, ne? Weil da ist ja irgendwie auch Pseudoephedrin drin und ist ja, glaube ich, auch auf der Dopingliste, ne?
Boah, ich weiß nicht, was du dir für Zeug reinballerst, aber wahrscheinlich dann eher nicht.
Na, so schlimm ist ja, es nicht. Es gibt es in der Apotheke. Aber man kann, bei Breaking Bad habe ich gelernt, dass man daraus Crystal Meth machen kann. Das ist nämlich das, was die...
Ja, dann schau mal. Das sind deine Dinger, die du reinpfeifst. Ja. Da bleibe ich lieber bei meinem Cetirizin.
Siehst du mal, ne? Ja, nicht die ganz illegalen.
Nee, aber ich sag mal, du kannst, wenn du irgendwie auf Medikamente angewiesen bist, kannst du es bei den Dopingproben auch immer angeben.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, was dann da okay ist und was nicht. Aber wie gesagt, ich bleibe meistens eher bei Ibuprofen und Voltaren und bis jetzt bin ich damit noch durch keine Dopingkontrolle gefallen.
Werdet ihr oft kontrolliert?
In Deutschland weniger, in Frankreich sehr oft. Mhm. Also ich kann dir sagen, der erste Renntag im Kalenderjahr, wo ich in Frankreich irgendwo reite, muss ich pinkeln. Das ist irgendwie Standard und dann so ab und zu kommen nochmal Tests. In Deutschland kommt es auch mal vor, aber eigentlich eher weniger, um ehrlich zu sein. Da kommt eher mal Alkoholkontrolle.
Okay, das ist aber so richtig wie beim auf der Autobahn, wenn sie, also auf der Autobahn, ja, nicht, aber in der Stadt, ja, wenn sie mit pusten und okay, verrückt. Das ist ja alles. Naja, gut. Wie kriegen wir da denn jetzt die Kurve? Ach so, ja, Fußball, BVB, das verstehe ich jetzt ja nicht so ganz, aber gut, du warst ja lange in Dortmund. Ja, ne?
Ich bin da groß geworden auf der Südtribüne, also das kriegt man aus mir auch nicht mehr raus.
Ja, ich war tatsächlich als Kind aber auch BVB-Fan, aber das war auch wegen Norbert Sauer, der hatte damals mir nämlich immer so Trikots und Schals und so Sachen geschenkt.
Ach cool, ja, schau mal.
Ja. Aber dann bin ich irgendwann gewechselt. So, was habe ich sonst noch hier stehen? PlayStation spielst du gerne. Das ist, ich habe damals Konsolen hoch und runter gezockt. Ich habe das geliebt, wirklich.
Und jetzt gar nicht mehr?
Null. Also ich habe wirklich meinen Speicher und der Keller von meiner Mutter, die sind alle noch voll. Ich habe damals, ich war sogar so verrückt, ich habe mir das Ganze...
Ich weiß schon warum, deine Frau hat dich gut im Griff, ne?
Nee, die hat sogar gesagt, mach doch, dann nerv ich sie schon nicht so irgendwie. Ja, ich darf sogar, also ich habe wirklich, im Schlafzimmer hatte ich mal den Nintendo 64 angeschlossen, den alten, und im Wohnzimmer auch und so, aber irgendwie, es kickt mich nicht mehr so, aber früher war es wirklich so, ich habe mir sogar tatsächlich immer das Zeug so importieren lassen, weil in Japan und in Amerika gab es immer viel coolere Spiele, da hast du immer so einen Adapter gebraucht, um die dann in die eigene Konsole zu bekommen. Weil da gab es auch zum Beispiel G1 Jockey, mega geiles Spiel, wo du so Pferderennen planen kannst und alles.
Ich habe jetzt noch in meiner Wohnung habe ich jetzt noch eine alte PlayStation 2 nur für Galopp Racer, was ich immer mit meinen Mädels dann spiele.
Galopp Racer kenne ich nicht. G1 Jockey war das, wo du selber reiten konntest. Und Winning Post, das war das geilste Spiel. Winning Post war der Hammer. Kennst du das noch?
Ja, aber das heißt doch nur auf Japanisch, oder?
Nein, das denkt man nämlich nur. Es gibt's nur in Japan, aber es gibt eine Version von Winning Post, was tatsächlich nicht in Schriftzeichen ist, sondern mit lateinischer Schrift, also auf Englisch.
Das musst du mir dann nochmal zeigen, dann muss ich das nochmal irgendwie importieren.
Ja, das ist.
Ich habe jetzt meine PlayStation 5, da kommt aber jetzt irgendwann mal ein Rennsportspiel raus, angeblich im ersten Quartal dieses Jahres.
Echt?
Das soll Full Stride heißen. Ist auch über irgendwie diese neue Entwickler und das ist in Japan. Das soll jetzt rauskommen.
Ja, bei denen ist halt echt immer ganz oft das Problem, dass die halt dann wirklich mit Schriftzeichen sind und da kommst du halt nicht mal über das Startmenü, dass du dann irgendwie weißt. Ja,
aber das gibt's auch mit englischer Version für PC und PS5 halt, PlayStation 5.
Oh, das ist cool. Dann hole ich mir vielleicht auch eine PS5 mal wieder. Und weißt du eigentlich, dass ich, na, das weißt du ganz sicher nicht, doch, ich hab's vielleicht schon mal im Podcast erzählt, aber ich mach's jetzt einfach nochmal, weil ich stolz drauf bin. Ich bin deutscher Vizemeister im Mario Kart fahren auf Nintendo 64. Tatsächlich.
No way.
Da war ich.
Wie hast du das geschafft?
Damals konnte man so Tricks, weißt du, da konnte man so durch die Wand fahren und das und alles.
Ja.
Da gab es so Meisterschaften, die haben im Karstadt angefangen. Und das war halt so die Vorrunde. Und wenn du da halt der Schnellste warst, dann warst du der Tagesschnellste und der Wochenschnellste. Und dann gab es da noch so eine Vorausscheidung und so. Und wenn du das gewonnen hast, alles, dann durftest du nach Hamburg fliegen und dort in einem Kaufhaus, ich weiß gar nicht mehr welches, so Alsterhaus oder was weiß ich was, wie die hießen, da durftest du, dort war dann die deutsche Meisterschaft im Mario Kart fahren und da bin ich, und das war damals krass, weil damals war es nicht so mit Eurowings für 69 Euro bist du dort, sondern damals war ein Deutschland-Ticket nach Hamburg, von Stuttgart Hamburg mit vor, was weiß ich, 30 Jahren oder was oder so, das war echt noch eine Hausnummer, das hat echt Geld gekostet, also haben die gezahlt, alles Nintendo und weißt du, mein Preis war dafür, dass ich Und Mario Kart war damals echt das bekannteste Videospiel überhaupt, weißt du ja.
Ja,
weißt du, was mein Preis war dafür, dass ich deutscher Vizemeister wurde?
Nee.
Ein Yoshi-T-Shirt.
Wow.
Und das habe ich für 20 Mark verkauft. Das hat mir einer abgekauft und ich, Idiot, hab's doch verkauft.
Ja, ich dachte, du hättest es irgendwo eingerahmt.
Nein, 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 ich habe 20 Mark gab's dafür. Wahrscheinlich wie die dann auf entweder auf Blaubart oder auf Andy the Turbo
auf
gewettet.
Andy the Turbo ja. Verloren, ja.
Ja, tatsächlich. Oh Mann, was ist dein Lieblingsspiel auf der PlayStation gerade im Moment, außer die Pferderennenspiele?
NBA. Ich spiele NBA und FIFA, wobei das neue FIFA, oder jetzt heißt es ja EA Sports FC, das neue gefällt mir nicht so. NBA spiele ich am meisten. Aber im November kommt das neue GTA raus. Und da sind ich und sehr, sehr viele meiner Kollegen heiß drauf. Also ich glaube, die nächste Wintersaison für den deutschen Rennsport wird schwer, weil viele vor der Konsole hängen.
Ja, und ich glaube, die Chancen, dass es wirklich im November rauskommt, die sind, glaube ich, eher gering, sozusagen.
Nee, aber ich glaube, die können sich nochmal verschieben. Die haben es ja schon zweimal verschoben.
Wir werden hier schon zu so einem richtigen Gaming-Podcast irgendwie. Aber jetzt musst du mir eine Frage noch beantworten. Wenn du sagst, du spielst gerne NBA auf der PlayStation und 1,83 groß bist und sportlich schon immer warst, ja? Wieso wolltest du Fußballer und später Jockey werden und nie Basketballer?
Weil ich in der Schule Basketball gespielt habe, auch im Verein und der Kleinste war und das hat halt keinen Spaß gemacht.
Also daher kommt, hast du ja am Anfang gesagt. Ja.
Aber ich hab's probiert.
Mein lieber Patrick.
Ich liebe NBA, ich gucke auch NBA total gern.
Ja, das ist mir zu, da habe ich nicht so viel mit am Hut. Naja. Ja. Mein lieber Patrick.
Ja.
Jetzt musst du sagen,
Mein lieber Sandy.
Dankeschön. Mein lieber Patrick, es hat mir großen Spaß mit dir gemacht. Ich wünsche dir weiterhin Hals und Bein. Wie lange wirst du noch aktiv Rennreiten? Weil ich habe mir tatsächlich alle Interviews der letzten 10 Jahre von dir angeschaut online mal. Und seit 10 Jahren sagst du immer, jetzt höre ich auf. Obwohl du erst 33 bist.
Weiß ich nicht. Es macht noch Spaß, der Körper macht noch mit. So lange schon, aber irgendwann, ich glaube, wenn das absolut Richtige kommt, um aufzuhören, werde ich aufhören. Aber im Moment bin ich noch nicht so weit.
Das gefällt mir tatsächlich.
Ich hab einen Traum, den ich noch gerne verwirklichen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe.
Boah, weißt du was? Ich hätte dich gerade fast verabschiedet, wir haben noch nicht eine Kategorie gemacht. Aber sag mal erstmal deinen.
Ja, ich habe mich nicht getraut zu sagen.
Oh nein.
Aber wenn du jetzt so anfängst, dann kannst du mich nach dem schönsten Moment im Rennsport fragen, weil das hat damit zu tun.
Okay, sauber.
Der schönste Moment.
Ich habe eigentlich gehofft, wir haben das Interview in 2 Wochen. Ich kann dir sagen, der schönste Moment war, dass ich den großen Preis von St. Moritz gewonnen habe. Jetzt hast du mich halt angerufen, nachdem ich auf die Schnauze gefallen bin, aber okay. Der schönste Moment tatsächlich war, obwohl ich viele schöne Siege irgendwie hatte und ich mich über jedes Rennen, was ich habe, gewinne, war es, da war ich 9 Jahre alt, das war 2001. Und zwar, da ist ein Pferd von meinem Papa im deutschen Derby gelaufen, das war Near Honor. Mit Josef Boyko und der war Dritter als großen Außenseiter. Mein Papa auch ein kleiner Trainer, der zu seinen Bestzeiten mal 30 Pferde hatte oder so und das hat irgendwie niemandem zugetraut und wir waren alle da. Ich weiß noch genau, wo ich das Derby geguckt habe, auf der Gegenseite und Josef ist da in die Gerade rein mit denen in Front gegangen, dann kam Boreal vorbei und so, aber ich habe so viele Erinnerungen an das und mein Papa war vor Freude am Weinen, meine Mama war fix und fertig und es war irgendwie, es hat mich geprägt, also das war wirklich besonders und deswegen ist ein großer Traum von mir, noch einmal im deutschen Derby zu reiten, selbst wenn es ein Zebra oder ein Esel ist, aber ich will es irgendwie einmal gerne erleben. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, aber ich gebe nicht auf.
Hals und Bein dafür. So, nächste Kategorie.
Danke. Der peinlichste Moment.
Ich dachte, das vergisst du jetzt vielleicht.
Nein. Wir müssen nur ein bisschen auf die Tube drücken, dass es nicht wieder so ein 1,5-Stunden-Podcast wird wie letzte Woche. Nee, vor 2 Wochen.
Da war ein Renntag in Pferden. Gott sei Dank gibt es von diesem Renntag keine Übertragung. Gott sei Dank. es war irgendwie ein 4-Pferderennen. Es waren mit dabei Raul Dügers, Tom Schurich und René Picholek. Es war ein Flaggenstart. Und ich weiß, wir hatten 3 oder 4 Mal Fehlstart, weil René sich mit irgendeinem Pferd, ich weiß nicht mehr, wie es geheilt hat, sich nur im Kreis gedreht. Der ist nie abgesprungen. Und irgendwann mit dem 4. Mal hat der Starter gesagt, okay, Start. Also war es nur noch ein 3-Pferderennen. Und Raul Dügers ist mit seinem Pferd vorne gegangen. Ich war an 2. Stelle. Tom Schurich war dahinter. War halt in Pferden einmal die lange Zielgerade und einmal rum. Und dann sind wir in Schlussbogen. Und Raul Dügers war schon in größten Nöten, war am Abreiten. Und ich habe halt Hände voll gehabt, kennt einen Schlussbogen vorbei, in die Gerade rein. Schieb meinen an, bin dann so auf, ich weiß es nicht, wahrscheinlich war ich 5, 6 Längen in Front und an der 300-Meter-Marke habe ich schon gesagt, okay, sayonara, hab mir einen schönen Sitz gemacht, mich hingesetzt, immer mal wieder nach hinten geguckt, ob Tom Schurich denn kommt. habe aber ein paar Mal gesehen, ja, der kommt nicht und ich gewinne das Rennen locker. Und dann im Ziel, genau im Ziel, drehe ich mich auf einmal nach rechts und auf einmal war Raoul Dügers wieder nach mit seinem Pferd. Mm. Obwohl es sehr, 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 sehr eng war, wusste ich, dass ich dieses Rennen verloren habe. Mm. Und wenn man den Pferden auskennt, dann kommst du da an diesem Stadionbogen vorbei. Mm. Eingangs der Gegengerade ist ein riesen, riesengroßes Tor, wo die Leute fürs Fußball reinkommen und ich war wirklich drauf und dran, einfach da abzusteigen, über dieses Tor zu klettern und abzuhauen, weil mir das so unangenehm war. Oh, habe mich dann aber dagegen entschieden und ja, bin zurückgekehrt, dann war natürlich Zweiter. Passend war natürlich, dass das Pferd Zaunkönig hieß und ich stand dann ein paar Tage am Zaun, das war für meine Kollegen natürlich der größte Witz überhaupt.
Oh je, wann war das?
Ja, boah, das ist schon ein paar Jahre her. Daraufhin, das war für Frau Bernicke, die hat damals von Herrn Johansmann den Stall übernommen. Das Schlimme ist, die hat das Pferd dann noch verkauft. Und ich habe das Pferd danach für den neuen Besitzer in Bad Harzburg geritten und natürlich gewonnen.
Ja, gut.
Ja, aber das war schon leicht unangenehm.
Oh, muss ich mal Sven Wissel fragen, der ist doch da, war der da auch schon Rennkommentator in Pferden damals?
Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das damals schon war.
Der weiß doch alles. Vielleicht gibt es das Rennvideo doch noch irgendwo, dass die das doch irgendwie mit.
Nein, das gibt's nicht. Nein, da gab es keine Kamera.
Ja, mal gucken. Nein. Warte, du warst auch mal kurz Rennkommentator, glaube ich, ne? Also irgendwie, wir sind ja so ein bisschen.
Was heißt Rennbahnkommentator? Wo ich so 13, 14 war, durfte ich immer ein Rennen in Bremen auf der Rennbahn kommentieren. Ne?
Aber immerhin, ich weiß so, dass da irgendwas war doch da. Das war auch mit Sven dann wahrscheinlich, ne?
Genau, ja, der saß dann immer neben mir und hat mir so ein paar Tipps gegeben. Es war auch ganz cool, aber irgendwie habe ich es dann nicht weiterverfolgt.
Ja. Das ist ja mein Ziel für dieses Jahr, dass wir es schaffen, Sven Wissel hier in den Podcast zu bekommen. Der wehrt sich immer noch mit Händen und Füßen.
Warum wehrt er sich denn aber?
Er sagt, er will das nicht machen. Er hätte nichts zu erzählen. Der hat die größte Renndress-Sammlung von ganz Deutschland. Ja, eben, der hat ja wirklich, also von alle historischen Rennfarben und was weiß ich. Und ist ein wandelndes Lexikon. Aber ich arbeite echt auch gern mit dem zusammen, wenn ich irgendwo moderiere, meistens Hannover dann. Aber der kriegt den da nicht dazu. Das ist echt.
Okay.
Naja,
er muss
gut.
Ihn einmal mit einem Gin abfüllen, dann geht's vielleicht.
Nein, der lässt sich ja auch nicht abfüllen. Der ist ja dann auch so diszipliniert und alles. Und tja, das ist irgendwie. Wir müssen uns da mal zusammentun und irgendwie uns da was überlegen, wie wir das machen. Das
ja, okay.
Ist, naja. So, dann haben wir noch ein schönes Ende, wird es jetzt gleich geben, durch eine Sache für den guten Zweck, durch die Charity-Wette.
Ja. Die Charity-Wette.
So, jetzt muss ich gerade mal wieder den Browser aufmachen. Den habe ich jetzt schon vor lauter Übermut, weil ich gedacht habe, das war's für heute und ich habe Feierabend, habe ich dann schon geschlossen.
Ja. Du wolltest mich loswerden, ne?
Nein, gar nichts. Macht mir ja Spaß, aber ich habe gedacht, du musst ja heute Abend dann auch noch irgendwann morgen bestimmt ja wieder. Naja, gut. Also, was wetten wir denn? 100 Euro gibt es von pferdewetten.de, entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Der Hand-in-Hand-Cup bekommt das Ganze, das ist das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, deren gesamter Erlös dann an das Kinderhospiz und an die Kinderkrebsklinik gespendet wird, was ich toll finde, deshalb unterstützen wir das auch so gerne und du kannst deinen Teil dazu beitragen. Wo wetten wir und was wetten wir?
Also wir wetten in Cheltenham im Gold Cup. Und ich habe lange überlegt, weil ich ein bisschen Mumm aufs Spillane Tower habe, aber mein absolutes Lieblingspferd ist Galopin de Chance und ich glaube, obwohl er dieses Jahr nur zweimal Dritter war, dass er im Gold Cup dieses Jahr vielleicht Seitenblender drauf bekommt. Der liebt die Bahn und einen Kurs von 80 für 10 gibt es bei euch im Moment. Ich glaube, den kriegt man so schnell nicht wieder und das ist irgendwie mein Herzens- und mein Mummpferd, deswegen würde ich Galopin de Chance wetten.
Das ist doch gut, da hast du jetzt auch noch gerade ein bisschen Werbung für pferdewetten.de gemacht, das hat mir auch sehr gut gefallen. 80 für 10 oder 8 für 1 Euro oder Franken, whatever. Und was willst du, 100 Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz?
Oh ja, mach mal 100 Sieg.
Mach mal 100 Mensch, Sieg. Mensch. 800 Euro würde es dann in dem Fall für dich geben und die Wette ist abgegeben. So. Dann haben wir das gemacht.
Jetzt kannst du mich
rausschmeißen. Nee. Ich muss ja noch erstmal Werbung machen. 13. März ist der Cheltenham Gold Cup. Und die Festkurse sind alle online. Und weitere Pferde auf Anfrage, falls man dann noch irgendeine ganz andere Idee hat. Ansonsten, hören wir uns hier bei Vollhorst wieder kommende Woche schon ausnahmsweise. Dann mit dem St. Moritz Special mit Sascha und vielen, vielen Stimmen. Und dir wünsche ich weiterhin alles Gute. Jetzt schmeiße ich dich tatsächlich raus. Und, vor allem Hals und Bein dann auch, falls es zum Ritt im großen Preis von St. Moritz kommt. Und ich freue mich, wenn wir uns dann in der Schweiz wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und ganz lieben Dank, mein lieber Patrick.
Vielen Dank, Sandy, hat mich sehr gefreut.
Patrick Gibson bei uns am Start. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, tschüss, auf Wiederhören und Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.